Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Buch Josua. In diesem Quartal schauen wir uns das Buch Josua an, wo Israel eine zweite Chance bekommt, ins verheißene Land einzuziehen. Gemeinsam entdecken wir, wie Gottes Treue damals sichtbar wurde und was sie heute für uns bedeutet. Dabei lassen wir uns von Josuas Glauben ermutigen, Gottes Verheißungen auch in unserem Leben festzuhalten. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher und Zuhörer, es freut mich, dass ihr wieder bei unserem Bibelgespräch dabei seid. Wir sind wieder in einer kleinen Runde. Sarah, Yvonne, Christopher und ihr dürft mich gerne Hannes nennen. Ich werde am Anfang ein Gebet sprechen und dann werden wir loslegen. Lieber Herr Jesus, wir wollen heute ein spannendes, wichtiges und auch herausforderndes Thema anschauen. Wie kann es sein, dass du als Gott der Liebe auch Kriege befiehlst, dass Menschen umkommen bei der Eroberung von Kanaan? Wie kann das alles unter einen Hut gebracht werden? Lieber Herr Jesus, wir brauchen deinen Heiligen Geist und wir bitten dich, dass du mit uns bist, wenn wir jetzt über diese Fragen nachdenken. Ich möchte dir auch im Voraus schon dafür danken. Amen.
Amen.
Ja, das wird also unsere Grundfrage sein. Wie kann ein liebender, gnädiger, barmherziger Gott, der sagt, du sollst nicht töten, in den 10 Geboten auch fordern, dass hier das Land erobert wird, dass es Todesfälle gibt, dass Leute sterben? Wir werden uns das diese Woche anschauen und auch die nächste Woche anschauen. Also die Fragen, die wir heute nicht lösen können, werden dann hoffentlich in einer Woche gelöst werden. So, ich schlage vor, schauen wir gleich zu unserem allerersten Text, den wir gemeinsam lesen wollen. Josua Kapitel 5, die Verse 13 bis 15. Josua 5, 13 bis 15. Liebe Sarah, darf ich dich bitten, uns das vorzulesen? Sag uns, welche Übersetzung du auch verwendest.
Luther 1912.
Okay.
Bei mir ist dieser Abschnitt überschrieben, der göttliche Heerführer. Und es begab sich, da Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und ward gewahr, dass ein Mann ihm gegenüberstand und hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du uns an oder unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin ein Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und Josua tat also.
Sie stehen da vor der Eroberung des Landes. Jericho ist noch vor ihnen. Und jetzt hat Josua hier eine interessante Begegnung. Meine Frage ist, welche Frage bewegt Josua da so in seinem Kopf? Welche Fragen? Es sind ja vielleicht viele Fragen.
Naja, letzte Woche haben wir gerade durchgenommen, wie das Volk durch den Jordan zieht und sich dort zum Nachtlager niederlässt. Wir lesen, also das haben wir jetzt nicht gelesen, ja. Sie haben dann noch alle beschnitten, sie haben Passa gefeiert. So, und der nächste Schritt ist jetzt, das Land zu erobern. Und der Josua, ich bin mir sicher, er hat sich gefragt, wie das passieren soll.
Würden wir uns ja auch fragen wahrscheinlich. Ne?
Nähere Anweisungen hatte er nicht. Ja? Also er hat Anweisungen bekommen für den Durchzug, für die Passafeier und so weiter, aber das war's.
Man ist ja direkt hier vor Jericho, ist eine der ältesten Städte der Welt. War damals offensichtlich ganz massiv befestigt. Strategische Schlüsselposition. Wenn man die nicht erobert, kannst du nicht weiter ins gelobte Land hineindringen. Und er war ja einer von denen gewesen, die ja schon fast 40 Jahre vorher diese ganzen Anlagen sich angeschaut haben. Und er weiß ganz genau, das ist keine Kleinigkeit. Und das ist so massiv, dass wenn das Volk das alles sieht, Das hat schon einmal einige Leute aus der Bahn geworfen, sozusagen. Also ich glaube, er hat eine ganze Reihe von Fragen. Mhm. Einmal, wie macht man das? Und zweitens auch, wie kommuniziert man das dem Volk?
Mhm. Mir fällt auch auf, dass es hier heißt, und es begab sich, da Josua bei Jericho war. Ich meine, er war ja mit dem ganzen Volk. Mhm. Und man kann annehmen, dass er sich ein bisschen abseits begeben hat, um auch mit Gott allein zu sein, um mit Gott zu sprechen. Wie soll das jetzt vonstatten gehen? Die Stadt ist sehr stark befestigt. Und wie geht es jetzt weiter nach all diesen Ereignissen, die schon stattgefunden haben? Und ich denke, wenn man eben vor so großen Herausforderungen steht oder auch wenn man vor kleinen steht, es ist immer gut, ein Stück zur Seite zu gehen, sich zurückzuziehen und Gott einfach zu suchen, Rat zu suchen.
Der Bibeltext sagt es zwar nicht ganz so ausdrücklich, aber die Situation klingt danach und Ellen White bestätigt uns das im Grunde. Gut, jetzt trifft er da auf diesen merkwürdigen Krieger, der so sein Schwert in der Hand hält. Wie stellt sich dieser Besucher vor? Er fragt ja, gehörst du zu uns oder gehörst du zu den Feinden? Und was sagt er?
Nein.
Nein. Also das ist eine merkwürdige Antwort. Ne? Er müsste doch sagen, weder, entweder oder. Ne? Entweder ich gehöre zu dieser Gruppe. Was heißt dieses Nein? Ja, das ist doch eine auffällige Antwort.
Mir kommt vor, das bedeutet, ich bin mehr als auf eurer Seite. Mhm. Ich bin nicht einfach nur entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Ich bin überhaupt über all diesem ganzen Geschehen. Er sagt, nein, deine Gedanken sind zu niedrig hier. Ja. Ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Und das ist etwas einfach viel Größeres, als Josua sich gedacht hätte.
Wenn wir uns diese paar Verse anschauen, was spricht denn dafür, dass das jetzt nicht ein normaler Mensch, ein normaler Krieger ist, sondern wirklich ein göttliches Wesen?
Also ich finde, das Nein ist schon mal eins, ja. Ich gehöre nicht zu einer Kategorie.
Ich bin weder Mensch, da oder dort. Ja.
Aber natürlich... Josua fällt sofort zur Erde und da ist niemand da, der sagen würde, tu das nicht, denn ich bin auch nur ein Mensch oder ein Engel. Ja?
Wie sondern, Johannes in der Offenbarung zum Beispiel.
Er lässt das zu und dann noch dazu die Aufforderung in Vers 15. Ja. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Gerade vorhin war er noch nicht heilig, aber durch die Anwesenheit Gottes ist dieser Ort heilig geworden.
Ja? Ich meine, das ist ja eine direkte Parallele zu 2. Mose 3. Das soll ja zuerst mal dem Josua auch sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist genau dort, wo, also diese lange Mission, die mit Mose beginnt, du bist genau dort, wo du sein sollst. Ja. Und es zeigt, es ist genau der sich am brennenden Dornbusch, am Sinai, dem Mose offenbart hat, als der Ich bin, der ich bin. Ja. Der Engel des Herrn, der gleichzeitig sagt, dass er Gott ist, der ist das hier auch. Also ich glaube, wir können allein aus der Bibel, aus diesen Textstellen heraus ganz sicher ableiten, dass sich hierbei um den handelt, den wir dann später im Neuen Testament Jesus Christus nennen.
Absolut, ja. Ich meine, die Formulierung, er ist hier in meiner Elberfelder steht, der Oberste des Heeres, des Herrn. Das ist offensichtlich eine einmalige Formulierung, die nur hier steht. Aber ähnliche Formulierungen sind natürlich auch für Gott passend und zutreffend.
Und das erinnert ja ein bisschen auch dann an Daniel 8, nicht wahr? Der Fürst über das Heer des Himmels, gegen den sich dann sogar jemand erhebt und so.
Also wir können eigentlich sicher sein, Gott, Jesus Christus begegnet hier dem Josua, offensichtlich um ihm Mut zuzusprechen, um zu sagen, du bist jetzt der Führer, du hast eine gewaltige Aufgabe vor dir, das Land ist gut befestigt, so wie du erwähnt hast, aber ich werde mit euch sein. Nicht nur mit dir, sondern mit euch als ganzem Volk. Ich meine, wenn man das so liest, das sind ja nur so kurze Verse hier, eine kleine Episode, wenn man so will. Welche Schlussfolgerungen könnte man da für uns heute ziehen? Wenn ich weiß, Gott ist sozusagen ein mächtiger, kämpferischer Gott, der zu unseren Gunsten eintreten will. Was kann uns das in unserem alltäglichen Glauben helfen?
Ich meine, es ist ja so, wir haben ja immer wieder Erscheinungen von Jesus, übernatürliche Erscheinungen in der Bibel, wo bestimmte Attribute mit verbunden sind. In Offenbarung 10, da kommt er mit einem Büchlein, und es ist klar, er will eine Botschaft rüberbringen. Er steht hier mit einem blanken Schwert. Das heißt, das ist jetzt nicht nur so ein Nebenpunkt, das ist die Hauptsache der Offenbarung. Ich werde kämpfen. Und jetzt ist die Frage, möchte Josua und möchte das Volk mit ihm zusammenarbeiten? Das ist sozusagen die Frage. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich durch die gesamte Bibel durchzieht, dass Gott kämpft. Ja, wir haben dieses Konzept von dem großen Kampf und er kämpft manchmal hier auch recht physisch, im Wesentlichen aber oft auch geistlich. Mhm. Gibt es viele Kämpfe, die vor uns liegen und wir dürfen wissen, wie es in der 2. Mose steht, Gott wird für euch kämpfen.
Und das ist es ja auch, worum es jetzt geht. Es geht ja um die Eroberung. Ja, sie müssen ja irgendwie das Land, das von anderen bewohnt wird, jetzt einnehmen. Gott muss sein Versprechen wahrmachen, das er seit Jahrhunderten versprochen hat. Und er kommt und zeigt ihm, ich bin nicht auf deiner Ebene. Ich hab's in der Hand. Ich bin oben drüber, ja, wie du schon gesagt
und
hast.
Und nicht die Frage von Josua, arbeitest du mit uns zusammen, sondern es ist andersrum.
Ja.
Arbeitet das Volk mit Gott zusammen, mit diesem Heerführer. Ja, und für unseren Alltag würde ich sagen, also es mildert und nimmt uns die Angst, zu wissen, dass Gott ein starker, mächtiger Gott ist, der sich dem Widersacher entgegenstellt und wir dürfen uns hinter Gott verbergen. Das ist für uns sehr tröstlich und gibt uns viel Zuversicht.
Ja.
Weil wir wissen, wir würden gegen diesen Widersacher so nicht ankommen.
Das heißt, wir können Gott sehr wohl vorschicken und hinterher marschieren, wohl wissend, dass er alles erledigen wird.
Ja. Und ich glaube, manchmal dürfen wir ihn auch bitten darum, dass er sich uns so offenbart. Denn das sieht ja nicht jeder. Ja, also ich habe noch nie eine Erscheinung gehabt, wo Jesus neben mir steht mit einem blanken Schwert und sagt, ich kümmere mich jetzt um deine Probleme zum Beispiel. Aber wir dürfen das im Glauben wahrnehmen und dürfen ihm bitten, dass er uns zeigt, wie er für uns wirkt, damit wir keine Angst haben.
Und da kommt mir auch noch in den Sinn, das Volk hat ja diese Erscheinung nicht gesehen.
Genau.
Nur Josua hatte diese Offenbarung, aber trotzdem, er hat es ihnen vermittelt und sie haben auch den Glauben aufgebracht, dass das jetzt so sein wird und dass dieser Heerführer, der Fürst des Herrn, des Heeres, des Herrn mit ihnen sein wird. Und das ist auch ein Glaubensakt gewesen.
Ja, absolut.
Ich finde es auch spannend, wie Josua reagiert. Nicht? Er ist ja der Chef. Mose ist nicht mehr da. Er ist jetzt der Führer des Volkes. Und er ist sofort bereit, sich diesem übergeordneten Führer zu unterstellen und zu sagen, ja, ich erweise dir den Respekt, der dir gebührt. Und ich bin bereit, das zu tun, was du dann von uns auch verlangen wirst oder vorhast mit uns. Er steht hier fast so ein bisschen stellvertretend fürs ganze Volk. Ja, wir akzeptieren deine Führung, lieber Gott. Wir werden jetzt vorangehen, so wie du es dann schlussendlich möchtest. Und bei Jericho gelingt dir das dann auch noch gut. Also wir haben hier Gott, der kämpft, der bereit ist, hier die Eroberung des Landes eigentlich voranzutreiben. Wir müssen das jetzt so in diesem großen Konzept dieses großen Kampfmotivs sehen, auf das wir als Adventgemeinde natürlich großen Wert legen. Ich schlage vor, dass wir vielleicht da einen Text lesen aus Offenbarung Kapitel 12. Der ist uns natürlich als Adventgemeinde sehr gut bekannt. Aber schauen wir trotzdem dorthin. Und fragen wir uns, was das jetzt für uns sozusagen dann auch bedeutet. Offenbarung 12. Liebe Yvonne, darf ich dich bitten, die Verse 7 bis 9 zu lesen.
Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen.
Also ein Bild für das, was sich da im Himmel abgespielt hat, wo ein großer Kampf überirdisch im Himmel stattfindet. Wer der Drache ist, wird ja ganz eindeutig hier erklärt. Da braucht man nicht drüber nachdenken. Aber wer ist Michael? Da gibt's ja unterschiedliche Meinungen auch in der Christenheit. Ne? Die Katholiken sagen, das ist der Erzengel, so wie Raphael und wie sie alle sonst noch heißen. Ne? Andere Christen sagen, ja, das ist ein Engelsfürst und so. Ne? Und manche sagen, es ist Jesus Christus. Ne? Wie können wir jetzt sicher sein, dass es sich um Jesus Christus handelt? Das ist meine Frage.
Ich würde sagen, da gibt es sicherlich mehrere Möglichkeiten. Eine, die mir sehr logisch erscheint, ist, in der Bibel gibt es nur einen, er wird ja Erzengel genannt, im Judas, er wird mit Erzengel genannt. Und es gibt in der Bibel nur einen Erzengel, das ist ja der, der über den Engeln ist. Ja, und dann haben wir in 1. Thessalonicher 4 diese Aussage, dass bei der Stimme des Erzengels die Toten auferstehen. Dann nimmt man Johannes 5 dazu, wo ganz deutlich gesagt
Stimme
wird,
ist denn das?
Die Stimme des Sohnes Gottes weckt die Toten auf. Und wenn man so also diese Verse so nebeneinander setzt, das ist ja oft so beim Bibelstudium, man kann nicht nur einen Vers, der muss sie so ein bisschen nebeneinander setzen, da gibt es ein ganz rundes Bild. Man könnte natürlich auch Daniel 12 nehmen, der Fürst, der für die Kinder deines Volkes einsteht und so. Aber ich glaube schon, diese Verse im Neuen Testament machen deutlich, dass es einer von den ganz vielen Namen, die es für Jesus gibt. Es ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass er noch verschiedene Titel und Namen und Metaphern hat, die für ihn verwendet werden. Michael ist einer davon.
Was heißt denn eigentlich Michael?
Also, El steckt auf jeden Fall
drin. El steckt drinnen. Also, es ist ja offensichtlich ein hebräischer Name. Ne?
Wer so ist wie Gott.
Ja. Wer ist gleich wie Gott? Weiter hinten in Offenbarung Kapitel 13, da ist diese tödliche Wunde des Tieres. Wer ist dem Tier gleich? Ne? Ja. Da wird also offensichtlich drauf angespielt, auf diese ursprüngliche Bedeutung, die Michael trägt. Auch das, wer kann von sich behaupten, Gott gleich zu sein? Ja, das kann nur ein göttliches Wesen sein. Das kann also nur Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sein. Mehr gibt's da nicht an Möglichkeiten.
Und das passt auch zusammen mit dem Luzifer, mit diesem alten, großen Drachen, alte Schlange. Denn sein Wunsch war ja, zu werden wie Gott. Und da ist jetzt einer, der ist wie Gott. Dann muss das sein größter Rivale sein. Sogar und dieser Krieg ist aus diesem Grund hier auch entbrannt.
Sogar in den Namen steckt da sozusagen Theologie drin.
Ja, absolut.
Ich meine, wir haben dann diese Texte aus Jesaja 14 und Hesekiel 28, wie erklärt wird, wie dieser ursprünglich schöne, weise, wunderbare Engel ein böses Wesen wurde, ein Satan, ein Luzifer, der hier dann hier seinen Platz im Himmel verliert. Ich meine, eigentlich in diesen Texten bei Hesekiel und Jesaja geht es ja um den König von Tyrus und um den König von Babylon, so Lokalkönige der damaligen Zeit, wenn man so will. Wie können wir sicher sein, dass es hier eigentlich um Bilder für Satan geht? Steht der nicht so ausdrücklich drinnen dort in diesen beiden Abschnitten. Aber wenn ich das lese, welche Hinweise hätten wir denn, ohne dass wir die Texte jetzt aufschlagen müssen?
Dinge, die diese Lokalkönige nicht hatten, wie zum Beispiel, du warst im Garten Eden, zum Beispiel. Ja?
Wer war im Garten Eden bei Adam und Eva im Baum oben? Die Schlange. Ja.
Du warst ein schirmender Cherub zum Beispiel.
Ja. Oder vollkommen warst du an dem Tag, als du
ein reinliches Siegel.
Du warst vollkommen, bis Sünde an dir gefunden wurde, du bist aus dem Himmel hinabgestoßen worden.
Warst wieder zur Offenbarung 12 dann natürlich.
Ich glaube, man muss auch andersrum sagen, wenn man jetzt nach Stellen, vor allem im Alten Testament sucht, wo der Satan jetzt tatsächlich beschrieben wird, wie er aussieht, gibt sie fast gar nicht. An anderen Stellen wird er als Schlange beschrieben und so, oft dann auch nur so im Hintergrund in den Geschichten. Im Neuen Testament wird er genannt der brüllende Löwe. Ich glaube, das hat auch eine Botschaft an sich, dass man den Satan gar nicht so gut greifen kann, dass man sagen kann, hier ist er, sieht genau so aus und hat genau so diese Physiognomie und so weiter, weil er halt so im Verborgenen arbeitet und dass er sozusagen immer hinter Personen auch steht. Ich denke da an Petrus, der kurzzeitig zum Sprachrohr Satans wird. Ja. Und offensichtlich Jesus jemand anderes meinte als den Petrus, als er gesagt hat, weiche Satan.
Ja.
Offensichtlich, genau. Also halt mal fest, in Offenbarung Kapitel 12, es entsteht ein Kampf zwischen Michael, Jesus Christus, und Satan, Teufel, Drache auf der anderen Seite. Kampf, das Stichwort Kampf ist mir jetzt wichtig.
Und viele sind involviert. Die Engel auf der
Engel
einen
auf der,
und,
ja. Also ähnlich wie Josua, nicht? Bist du auf unserer oder auf der anderen Seite? Ja. Also es geht um einen Kampf. Und ich schlage vor, dass wir uns jetzt im zweiten Buch Mose ein paar dieser Texte anschauen, die auch dieses Kampfmotiv mehr oder weniger deutlich zum Ausdruck bringen. Ich möchte euch bitten, gehen wir zuerst zu 2. Mose Kapitel 2 und wir werden da noch ein paar weitere Texte dann gleich lesen. 2. Mose Kapitel 2, Christopher, darf ich dich bitten, Verse 23 bis 25 zu lesen.
Ja, 2. Mose Kapitel 2, Vers 23. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott, und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an.
Da steht noch nichts vom Kampf, aber Gott ist sozusagen derjenige, der beobachtet, was da unten auf der Erde passiert.
Ich glaube, der Text ist sogar sehr, sehr wichtig, weil er zeigt quasi die Motivation für den Kampf.
Ja.
Gott kämpft ja nie aus sportlichem Interesse oder
Laune dran.
Jesaja nennt es ein fremdartiges Werk. Wenn er das macht, dann wie hier, weil er sieht, da gibt es Opfer. Und um die muss er sich kümmern. Die muss er befreien, die muss er retten.
Also da lernen wir was über die Motivation, die bei Gott sozusagen absolut vorhanden ist, weil das sein Wesen ist. Gehen wir zu Kapitel 12. Sarah, darf ich dich da bitten, im Kapitel 12 die Verse 12 und 13 zu lesen?
Gerne. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter den Menschen und unter dem Vieh. Und will meine Strafe beweisen an allen Göttern der Ägypter, ich der Herr. Und das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, darin ihr seid, dass, wenn ich das Blut sehe, ich an euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage.
Also wer greift hier ein? Ist es der Aaron? Ist es der Mose? Ist es der Pharao? Ist es der Satan? Offensichtlich schickt Gott diese Plagen. Er kämpft für sein Volk, ja, zur Befreiung natürlich.
Vielleicht können wir da ganz kurz nur eine Sache einhaken, weil es gibt tatsächlich Leute mittlerweile, die sagen, das ist nicht Gott gewesen, weil es diese Parallelstelle gibt, wo der Verderber kommt. Ja. Ich glaube, es ist wichtig hier zu betonen, dass dieser Engel des Verderbens ein Engel Gottes, der halt Verderben über die Ägypter bringt, wegen ihrer Sünde. Und deswegen heißt er der Engel des Verderbens. Das bedeutet nicht, dass Gott mit Dämonen zusammenarbeitet, die jetzt in den Berg ausführen. Ganz wichtig, ja. Und es ist Gott, der das tut.
Ja.
Jetzt lesen wir noch einen dritten Text, Kapitel 15. Und das ist dieses Lied des Mose. Und ich will da nur den Vers 3 herausgreifen. Kapitel 15, Vers 3.
Der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe ist sein Name.
Kriegsheld, du hast
oder wahrscheinlich Mann des Kampfes.
Die Elberfelder, was steht in der Schlacht?
Schlachter sagt ein Kriegsmann.
Kriegsmann.
Luther 1912 auch, der Herr ist der rechte Kriegsmann.
Also ein Kriegsheld, ein Krieger, wir könnten das einfach kürzen und sagen, er ist ein Krieger. Wie kriegerisch ist Gott jetzt wirklich unterwegs?
Ich glaube, auf jeden Fall ganz anders als das, was wir drunter verstehen.
Okay.
Es ist nie Selbstzucht dabei.
In gewisser Hinsicht, glaube ich, ist auch ein Aspekt, dass er natürlich auch in der Sprache der damaligen Zeit auch formuliert und spricht. Das ist mir bei 2. Mose mehrmals aufgefallen. Die Pharaonen nannten sich immer der Herr des starken Armes. Ja, man sieht die Pharaonen mit großem Arm, wie sie alle da niederkeulen. Und Gott sagt, durch einen starken Hand, durch eine starke Hand, durch einen starken Arm werde ich euch aus der Hand des Pharao befreien, um deutlich zu machen, ihr denkt, ihr seid stark, ich bin viel stärker.
Wer ist wirklich stark?
Die Stärke aber, die das Volk befreit, ist das geschlachtete Lamm dann. Ja, also da sieht man, wie sich auch die Perspektive komplett verschiebt. Und trotzdem ist die Formulierung so, dass auch ein Pharao erstmal versteht, was gemeint ist. Ja, das ist, glaube ich, hier auch ein wichtiger Punkt, weil dieses Lied ja wahrscheinlich auch sich weiter verbreitet hat in andere umgebende Völker und Kulturen. Ne?
Und es ist ja nicht nur der Pharao, auch das Volk selbst, das von der Sklaverei geplagt war, hätte ja nie die Stärke in einem geschlachteten Lamm vermutet oder verstanden.
Ja,
richtig. Ja.
Übrigens, dieses Lied des Mose, das ist so schön vertont von Georg Friedrich Händel. Und das kann man sich zur Vertiefung oder zur Ergänzung auch anhören und es ist sehr stärkend, glaubensstärkend, wenn man sich auch damit beschäftigt. Und es ist auch nicht umsonst, dass große Komponisten oft Teile der Bibel vertont haben.
Ich meine, wir stehen hier, wenn wir jetzt Gott als den Krieger, so wie da in Kapitel 15, Vers 3 formuliert ist, uns vorstellen, tatsächlich auch vor einem gewissen Problem, vor einem Spannungsbogen. Einerseits sagen wir, Gott ist Liebe, er ist gnädig und barmherzig und die Liebe pur. Wenn er die Liebe ist, so schließen manche, dann kann er nicht vernichten, ja, weil er eben so liebevoll ist. Und jetzt steht da, er ist ein Krieger, er kann vernichten. Wie steht ihr zu solchen Überzeugungen, die manche Christen und auch manche Adventisten vertreten, dass der liebe Gott ja gar nicht vernichten kann, nicht kämpfen kann und vernichten und besiegen kann, weil er eben nur Liebe ist?
Ja. Ich glaube, da steckt vielleicht auch ein falsches Bild von der Liebe dahinter. Mhm. Mhm. Liebe ist ja nicht nur ein sentimentales Gefühl, sondern Liebe möchte ja das Beste für den anderen. Und das Beste ist halt nicht immer das, was schmerzfrei ist. Und zumal in der großen Perspektive gibt es ja nicht nur Täter, es gibt auch Opfer. Man muss auch Menschen beschützen. Mhm. Ich habe das mal mit jemandem so besprochen. Ich habe gesagt, stell dir vor, du bist Direktor einer Schule. Und da gibt es einen Schüler, der nicht nur sich völlig daneben benimmt, und der die anderen schlägt, sondern der vielleicht noch Drogen verkauft, der wirklich schlimmste Dinge tut und sich nicht reformieren lässt. Und jetzt tust du immer wieder in Liebe ihn ermahnen, du tust verschiedenste Dinge anwenden. Es kommt der Zeitpunkt, wo du diesen Schüler von der Schule schicken musst. Zugunsten der anderen Schüler. Und dieser Bruder meinte zu mir, nein, ich glaube, das ist eigentlich so, Gott wartet, bis der Schüler von alleine geht. Da habe ich mir gedacht, dann würde ich mein Kind nicht auf so eine Schule, da möchte ich kein Schüler in so einer Schule sein. So ein Direktor ist kein Direktor der Liebe. Die Bibel sagt, er ist langsam zum Zorn, aber sie sagt nicht, er ist unfähig zum Zorn. Und das ist wichtig, weil bei Krieger denken wir sofort an jemanden muskelbepackt, der so gleich losschlagen möchte. Er ist langsam zum Zorn. Das ist seine letzte Option. Die tut ihm ja selbst weh. Er mag sie nicht. Aber er hat sie und er setzt sie ein.
Und ich denke, es hilft uns auch so eine Grundüberlegung, dass Gott in seiner Allmacht und in seiner Allwissenheit immer weiß, was er tut und warum er es tut. Und dass letztlich solche Ausführungen, eben dass er Völker vertilgt oder auch die Ägypter mit den Plagen geschlagen hat, dass das letztlich das Ergebnis ihrer Entscheidung war. Und dass sie auch die Zeit für die Besinnung gehabt haben, gerade bei den Kananitern, wo wir dann auch lesen, dass sie viele hunderte Jahre und sie die Spuren von Abraham, Isaac und Jakob gesehen haben und gewusst haben, die Rahab wusste Bescheid und hat sich umentschieden und ihre Familie. Aber letztlich war es dann das Ergebnis der Entscheidung der Völker, dass sie vertilgt worden sind von Gott. Er hat aber lange Geduld gehabt. Und er wollte auch, dass gewährleistet ist, dass seine Wahrheit weiter bestehen kann und dass der wahre Glaube weiter bestehen kann. Und wenn diese Völker weiter bestanden hätten, dann wäre das nicht gewährleistet gewesen.
Und mir ist was aufgefallen jetzt im Studium von Wie alles begann, dann Kapitel weiter, wenn es um die Gibeoniter geht, da gibt es diese Geschichte, die dann so
mit Tricks
arbeiten. Und man immer so fragt, ja, ist das jetzt okay oder nicht und so weiter. Und da sagt Ellen White, wenn sie ehrlich gewesen wären und gesagt hätten, wir möchten das Heidentum aufgeben, sie wären angenommen worden als vollberechtigte Israeliten sozusagen. Und das zeigt ja auch, dass am Ende hier nur die vernichtet werden, die tatsächlich das Evangelium abgelehnt haben. Das darf man nicht vergessen. Hier wird nicht einfach so summarisch alles kurz und klein geschlagen, sondern es ist bis zum letzten Moment die Möglichkeit der Entscheidung gegeben.
Also wenn ich an Gott denke, in meinem Gottesbild, denke ich auch immer zuerst an Gnade und Liebe. Das ist bei mir im Vordergrund und ich glaube, das ist auch gut, wenn das so ist. Wenn wir jetzt versuchen, unser Gottesbild um diese zusätzliche Facette zu erweitern, dass Gott auch ein Krieger ist, der auch bestrafen kann, der auch die Plagen schickt und Ägypten vernichtet und dann später Jericho, was haben wir davon? Wenn wir also dieses Gottesbild sozusagen um diese Facette noch einmal erweitern, was bringt uns das?
Also zum einen, glaube ich, ist es tatsächlich gar nicht eine Erweiterung. Ich glaube, im tiefsten Kern ist es tatsächlich auch ein Ausfluss der Liebe Gottes. Nur natürlich auf eine Art und Weise, die uns vielleicht jetzt auf unserer irdischen Perspektive sehr schwer nachzuvollziehen scheint. Ja, wir haben ja oft das Problem, wir lesen vom Zorn und alles, was wir mit Zorn verbinden, sind irgendwie Vater, Mutter, wer auch immer, Lehrer, die mit hochrotem Kopf uns anschreien und sich Gott ist in der Lage, die Plagen auszugießen, sodass sündlose Engel sagen, du bist vollkommen gerecht. Kann ich mir emotional nicht vorstellen. Ich kann es nur im Glauben annehmen, dass das so ist. Dass er das auf eine solche Art und Weise macht, dass sündlose Engel sagen, hier ist absolut nicht eine Spur von irgendwie, ich hau jetzt mal einfach mal drauf oder so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir sozusagen jetzt nicht denken, er ist die Liebe und der Mama ist halt auch ein bisschen. Ich glaube, auch wenn er straft, ist es immer aus Liebe und immer in Liebe.
Und ich meine, du hast gesagt, Engel Engel anerkennen ihn als vollkommen gerecht, ja, weil sie noch einen anderen Blick drauf werfen können als wir, ja. Aber wir sehen sogar in der Zerstörung Jerichos, die Rahab wurde verschont und ihr ganzes Haus.
Das heißt, vielleicht gar nicht so gläubig waren wie
das
sie.
Das weiß man ja nicht. Zumindest sind sie mit ihr in ihrem Haus geblieben, ja, und haben ihr geglaubt, dass dieses rote Seil die Rettung bedeutet. Das heißt, Gott, so nehme ich das wahr, Gott übergeht keine Entscheidung. Wir haben gerade vorhin gesagt, ja, die hatten genug Zeit, sich zu entscheiden. Und für uns hört sich das schrecklich an, wenn dann alles kreuz und quer vernichtet wird. Aber ich habe den Eindruck, wenn da eine Seele ist, die zu Gott ruft, dann hat Gott seine Wege, um diese eine Seele zu befreien und zu erretten.
Was auch oft die Gemüter erhitzt, ist, dass halt auch Kinder und Tiere, weil es steht ja extra da, alles, was atmet oder so, soll vertilgt werden. Da kann man folgenden Gedanken noch dazu äußern. Die Erwachsenen, die reifen Menschen haben ja Verantwortung auch für ihre Kinder und für ihr Vieh, für alles, was ihnen untergeben ist. Ja? Und das ist wirklich so, dass die Entscheidung der reiferen Menschen, der Erwachsenen, der Volljährigen, der mündigen Menschen hat Auswirkungen auf die, die ihnen anvertraut sind.
Ja. Absolut.
Es heißt aber nicht, dass jetzt deren Angehörige für immer verloren sind. Das wird der liebe Gott entscheiden, was mit denen dann ist. Mit Menschen, die einfach dort auch gelebt haben, Kinder oder so. Was mit denen einmal sein wird, das überlassen wir Gott. Ja?
Schauen wir uns, weil wir gerade im zweiten Buch Mose sind, aber das sind lauter vorbereitende Gedanken für das Buch Josua auch, wo es dann um diese Eroberung geht und diese auch schwierigen Szenen vorkommen. Lesen wir dann noch Kapitel 2. Mose Kapitel 14, die Verse 13 und 14, weil das ist, glaube ich, so ein Schlüsseltext, um hier auch manches verstehen zu können. So, ich weiß jetzt gar nicht, wer ist dran mit dem Lesen?
Ich glaube, Christopher.
Kapitel 14, Verse 13 und 14.
Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein.
Mir geht es jetzt um den Vers 14 speziell. Ja, der Herr wird kämpfen und ihr als Volk, ihr braucht da gar nicht so direkt beteiligt sein. Was bedeutet dieser Text?
Also ich glaube, er zeigt uns hier das eigentliche Ideal, mit dem Gott in diesem großen Kampf eigentlich agieren möchte, auch auf der Erde. Dass wenn es zu solchen Auseinandersetzungen kommt, er eigentlich das alleine übernimmt. Und wir sehen das ja auch bis in die Offenbarung hinein. Die Wiederkunft ist ja auch ein Krieg. Eine Schlacht von Hammergerdon, er kommt mit den Heeren des Himmels. Da wird keiner von uns jetzt das Schwert ziehen müssen. Ja. Oder auch dann Gog und Magog nach den 1000 Jahren. Das ist alles, Gott sendet das Feuer dann. Ich glaube, wenn sein Volk wirklich ganz auf ihn vertraut, dann kämpft er alleine für sie. Und das sehen wir immer und immer wieder in der Geschichte im Alten und Neuen Testament.
Haben wir da Beispiele aus der Bibel, wo tatsächlich nicht das Volk das Schwert ziehen musste und blutig gekämpft hat, sondern wo Gott sozusagen die Entscheidungsschlacht geschlagen hat? Fällt euch da irgendetwas ein?
Ja, als Assyriologe muss ich natürlich Sanherib sagen. Ja. Sanherib, 185.000 assyrische Soldaten. Ja, das ist ein Engel des Herrn. Explizit.
Also in einer Nacht.
In einer Nacht. Ja. Wo waren da die Israeliten?
Die waren alle in der Stadt.
Die waren also direkt beteiligt. Die haben das als Beobachter schlussendlich mitgekriegt, was da in der Nacht passiert ist.
Ja, und letztendlich eben auch die Ägypter beim Auszug, ja, wer hat sie letztendlich, soll ich sagen, niedergemetzelt, ja, oder ertrinken lassen? Es war Gott. Die Israeliten hätten das nie machen können. Und im Buch Josua sind wir bei Jericho und zumindest die Stadtmauern gesprengt oder einstürzen lassen, Das konnten die Israeliten auch nicht.
Das war nicht der Schall der Posaunen oder ein Erdbeben, sondern das war tatsächlich wieder Gott, der hier eingegriffen hat. Also wir haben da so ein paar Lichtblicke, wo wir erkennen, genau so hätte der liebe Gott eigentlich agieren wollen. Er hätte ihnen es erspart, da so blutig und brutal vorgehen zu müssen. Er wollte ihnen das eigentlich nicht antun. Er wollte sie verschonen. Er wollte sie von einer rohen Art des Lebens und Kriegs führen zu einer ganz anderen Art des Lebens führen wollen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass es nicht immer geglückt ist. Der Plan Gottes scheint hier vorgegeben zu sein. Und dann, wenn wir im Buch Josua weiterlesen werden, Jericho klingt noch gut, aber in anderen Geschichten merken wir, dass es sehr wohl auch selber gefordert sind und kämpfen müssen, auch Verluste erleiden und alles, was zu einem Krieg dazugehört. Warum hat dieser Plan Gottes nicht so funktioniert? Das wäre ja das Ideal gewesen.
Naja, also ich werfe mal einen Aspekt rein. Zum einen heißt ja hier, ihr sollt stille sein. Ja? Und hier steht auch, das heißt wortwörtlich, untätig bleiben. Das ist was, was wir ganz schlecht können. Wir versuchen, Dinge in die eigene Hand zu nehmen.
Ist das Werksgerechtigkeit, frage ich gleich.
Und ich glaube, das ist ein großes Problem, ja, dass wir nicht warten. Denk mal an Saul, der nicht einmal aufs Opfer warten konnte. Ja. Also warten, bis Gott eingreift, was uns manchmal als zu spät vorkommt, ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, warum Gott seine Wunder nicht so tun kann. Aber ich möchte noch eins einwerfen, was ich vorhin sagen wollte. Gott hat in diesen Begebenheiten, die wir vorhin genannt haben, zwar die aktive Rolle übernommen, aber das Volk hat es trotzdem gesehen. Das Volk hat gesehen, wie die Ägypter tot im Wasser dahergeschwommen sind, im Roten Meer. Das Volk hat gesehen, wie die Assyrer tot außerhalb der Stadtmauern lagen. Und ich glaube, ein Stück weit war es auch wichtig, dass sie sehen, was die Folge diese Entscheidung für die Sünde ist, damit sie selber bewahrt werden davor, solche Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, manchmal hat es Gott ihnen dann einfach auch so beigebracht, indem er gesagt hat, ihr müsst jetzt das schreckliche Werk tun, ihr seid nicht bereit, auf mich zu vertrauen, da müsst ihr sehen, was das bewirkt, wenn ihr von mir davonlauft und wenn ihr euch meinem Schutz entzieht.
Ich denke auch, dass die Tatsache, dass die Israeliten dann kämpfen mussten, ein Plan B ist, aber einer, der von Gott auch sozusagen dann benutzt wird. Ich denke da als Parallele vielleicht auch an das Königtum. Gott wollte nie, dass es einen menschlichen König gibt, aber als er einen menschlichen König kam, benutzt Gott dieses Königtum mit David und so weiter, um wieder Dinge über das Evangelium deutlich zu machen. Und so wie du gesagt hast, indem sie jetzt auch mit Hand anlegen müssen, sehen sie plötzlich, was für schreckliche Konsequenzen die Sünde mit sich bringt.
Ich meine, da im Kapitel 14 sagt Gott sozusagen, nicht, ich werde für euch kämpfen. Dann blättern wir ein Stückchen weiter, kommen zu Kapitel 17. Da kommt der erste Kampf, die Amalekite, und schon funktioniert es nicht. Ja.
Naja, mit Fürbitte funktioniert es schon.
Ja, schauen wir vielleicht zu Kapitel 17 noch als letzten Vers. 2. Mose 17, lesen wir dann nur die Verse 7 bis 9. Nicht nur den Kampf gegen die Amalekiter, sondern auch den Vers vorher sozusagen. Mhm. Weil der, glaube ich, ist hier auch wieder ein bisschen ein Schlüssel zum Verständnis. Liebe Sarah, darf ich dich noch einmal bitten, Kapitel 17, 7 bis 9.
Da hieß man den Ort Massa und Meribah, um des Zankes willen der Kinder Israel, und dass sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Da kam Amalek und stritt gegen Israel in Raphidim. Und Mose sprach zu Josua, erwähle uns Männer, zieh aus und streite gegen Amalek. Morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab Gottes in meiner Hand haben.
Also wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Sie müssen dann die Arme von Mose stützen, der hier betet. Und solange er die Arme oben hat und betet, siegt schlussendlich Israel. Aber warum kämpft hier nicht Gott? Das ist so die Frage. Was ist da dieser Vers 7? Was sagt uns der? Welches Problem hatten sie hier?
Hier kommt fast so raus, als wüssten sie nicht, ob Gott in ihrer Mitte wäre oder nicht. Aber offensichtlich wissen sie nicht mal, ob sie ihn in ihrer Mitte haben wollen.
Ja, das ist wahrscheinlich das Grundproblem. Ja,
also diese Namen hier, du hast ja gesagt, in den Namen steckt Theologie. Ja? Mhm. Wenn hier steht Prüfung oder Versuchung und sie streiten, ja, sie haben den Herrn geprüft, sie haben ihn herausgefordert. Wie oft hat er ihnen gesagt, ich bin in eurer Mitte? Und sie haben es einfach nicht geglaubt.
Ich meine, die Wunder, die gerade vorher passiert sind, die Feuersäule, die Wolkensäule, das ist ja alles eigentlich offensichtlich, dass Gott in ihrer Mitte ist. Das ist wieder dieses alte Problem. Die Wunder sind da, aber sie werden innerhalb von wenigen Stunden, wie es scheint, vergessen.
Und hier sehen wir doch wieder die Gnade Gottes. Mhm. Gott sagt dann, okay, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bei euch bin, dann müsst ihr alleine kämpfen. Dann kann ich nicht für euch kämpfen. Aber er lässt sie ja trotzdem nicht allein. Mhm. Und er hilft ihnen zum Sieg, denn ohne Gott hätten sie nicht siegen können.
Gott, der Pädagoge sozusagen.
Ja. Ja.
Gut. Wir haben noch nicht alle Fragen gelöst. Wir haben versucht, ein paar so kleine Puzzleteile für eine Antwort zu finden. Nächste Woche wird es noch einmal weitergehen zu diesem Thema, das tatsächlich auch für uns als Christen eine große Herausforderung ist. Liebe Zuseher, bevor wir beten, hätte ich noch eine Frage, die ich euch stellen möchte. Was geht in euch vor, wenn ihr euch Gott als Krieger vorstellt? Welche Reaktionen löst das bei euch aus? Schreibt das in die Kommentare. Wir freuen uns, wenn wir die lesen können. Wir freuen uns auch, wenn wir Antworten geben können und versuchen. Liebe Sarah, darf ich dich bitten, dass du noch mit uns betest?
Starker Vater im Himmel und lieber Herr Jesus Christus, der du ein mächtiger Kämpfer für uns bist, wir möchten dir danken, dass du dich um die Auseinandersetzungen gegen den Widersacher kümmerst und dass wir uns hinter dir verbergen dürfen. Wir möchten das schätzen, was du für uns einsetzt und auch wie du dich für uns verbürgst. Und wir möchten auch dein Wort als Schutzmauer verwenden und benutzen. Wir möchten dir Lob und Ehre sagen und bitten dich, lass uns dir die Treue halten und auf dich vertrauen. Lass uns Stille sein, lass uns warten können und lass uns sehen, was du in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde und auch in dieser Welt bewirkst. Wir möchten dir danken, dass du dich immer wieder zeigst auf die verschiedenen Art und Weise und dass wir gewiss sein dürfen, dass du unter uns bist. Wir möchten dir Lob und Ehre und Dank dafür sagen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!